Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Heute mit einer echten Podcast-Premiere. Ich wollte nämlich schon lange mal einen Podcast über Fußballmarketing aufnehmen und habe jetzt endlich einen meiner Wunschgäste zu Gast, den Managing Director der ersten FC Nürnberg Marketing GmbH, Dirk Schlünz. Und das ist übrigens auch mein Heimatverein. Insofern freue ich mich doppelt. Und mit Dirk gehe ich auf die komplette Bandbreite des Fußballmarketings ein. Wir sprechen beispielsweise über die 5 Erfolgsfaktoren im Fußballmarketing. Kleiner Teaser, nicht alle kann man zu 100%, vor allem auch nicht kurzfristig, beeinflussen. Markus Söder hat ja gerade bekannt gegeben, dass in Nürnberg ein neues Stadion gebaut werden soll. Sowas geht natürlich einerseits nicht über Nacht, andererseits ist es auch nicht aus dem Marketingbudget möglich. Es gibt aber Erfolgsfaktoren, die man aus der Marketingposition heraus natürlich beeinflussen kann. Welche das sind, das erklärt uns Dirk. Natürlich sprechen wir auch über das Thema Digital Marketing, den Grad der Digitalisierung beim ersten FCN, Pläne, eine CDP einzuführen, Personalisierungs-Use-Cases und last but not least sinnvolle und auch logische, finde ich, Geschäftsmodelle, die aus einer Fußballperspektive künftig denkbar sind. Super spannende Folge. Wenn ihr mehr über Fußballmarketing erfahren wollt, dann hört heute unbedingt rein. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Dirk, schön, dass du dabei bist. Freut mich insbesondere wahnsinnig, weil ich tatsächlich noch keine Folge bisher mit einem Fußballverein hatte und zu Fußballmarketing gesprochen habe. Bevor wir jetzt in die Tiefen des Fußballmarketings aber reingehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, erstmal vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Freue mich auch, hier zu sein. Ja, wer bin ich? Dirk, 53 Jahre, verheiratet, mittlerweile 3 Kinder, die auch sehr sportlich unterwegs sind mit Fußball und Tennis und allem, was dazu gehört. Seit mittlerweile 3,5 Jahren beim ersten FC Nürnberg, aktuell als Geschäftsführer der ersten FC Nürnberg Marketing GmbH. Bin also dafür verantwortlich, möglichst viel Geld reinzuholen, dass wir dann sozusagen in den sportlichen Erfolg und die sportliche Entwicklung stecken können. Da geht es um Sponsoring, Partnerschaften, aber auch das gesamte VIP-Ticketing, Logen, aber auch zum Teil Lizenzgeschäft, alles, was so in diesem kommerziellen Bereich liegt. In den Stationen davor, was habe ich vorher gemacht? Bevor ich nach Nürnberg kam, war ich in Hamburg knapp 3 Jahre beim FC St. Pauli in einer vergleichbaren Rolle. Dort die Eigenvermarktung aufgebaut. Der Verein wurde wie der erste FC Nürnberg lange von einer Agentur vermarktet und dann haben wir irgendwann beschlossen, dass wir das reinholen. War davor lange im Ausland, 11 Jahre in Tel Aviv, in Israel, dort als Geschäftsführer für einen deutschen Sportvermarkter, dann aber auch 6 Jahre selbstständig und davor viel in Deutschland umhergekommen. Berlin, Hamburg, aber auch in der Tat schon mal Nürnberg vor mittlerweile, wow, darf man gar nicht sagen, 25 Jahren.
Wow, du bist also zurückgekommen.
Sozusagen.
Ja, spannend. Ja, und auch ganz viel sportliche Stationen in deinem CV, ne? Also durch St. Pauli und die Sportvermarktung, die du gerade genannt hast in Tel Aviv. Ist es eigentlich so eine Voraussetzung, wenn man jetzt quasi bei einem Verein anfängt, dass man da idealerweise schon mal beim anderen Verein war, aber irgendwann muss man ja mal einsteigen? Oder also wann sozusagen steigt man idealerweise ins Sportmarketing ein?
Also ich glaube, es gibt nicht den stringenten Weg. Es ist tatsächlich, glaube ich, sehr diversifiziert, woher die Leute kommen. Viele sind tatsächlich Quereinsteiger. Jetzt die Frage bei Vereinen, was ist hilfreich, um bei einem Verein zu arbeiten, würde ich sagen, ja, das ist ziemlich heftig. Also auf der einen Seite sind natürlich Leute, die schon mal bei einem Verein waren und die speziellen Abläufe und Prozesse und auch vereinseigenen Kulturen kennen, immer begehrt. Auf der anderen Seite sind aber auch Quereinsteiger, die aus der Industrie kommen oder von einer Marke kommen, auch immer extrem gern gesehen, weil die natürlich Expertise sozusagen dann von der anderen Seite mitbringen. Also den konkreten Weg gibt's nicht. Es ist ja auch beim Fußballverein so, dass es so viele unterschiedliche wirklich fundamental unterschiedliche Bereiche gibt, ne? Also man an den Sportbereich denkt und dann wiederum an den kommerziell kaufmännischen Bereich. Das sind wirklich vollkommen unterschiedliche Werdegänge, die sich dort wiederfinden, ne? Also die sich mit dem konkreten Profisport und mit der Performance befassen und dann wiederum die versuchen, Umsätze zu generieren, sozusagen einen Verein auch dann sportlich erfolgreich zu machen.
Okay. Man muss zumindest nicht die Ultra-Mitgliedschaft nachweisen.
Nee, das in der Tat nicht. Also es ist hilfreich, wenn man eine starke Sympathie dann auch für die jeweilige Vereinsmarke hat und die mindestens entwickelt, aber es ist keine Grundvoraussetzung, ne? Weil eine Liebe zu einem Verein, die wechselt man eben in der Regel auch nicht, ne? Also insofern würde das per se ja ausschließen, wenn jemand schon mal woanders bei einem anderen Verein war, dass er auch mal woanders hingehen kann. Das ist in der Tat keine Grundvoraussetzung.
Okay, lass uns noch mal ganz kurz über den Verantwortungsbereich von dir sprechen. Also du hast ja schon das Thema Ticketing insbesondere auch genannt. Merchandising, glaube ich, ist ja ein separater
Bereich. Merchandising ist bei uns ein komplett eigenständiger Bereich. Genau, das fällt nicht unter die klassische Vermarktung. Was noch unter die Vermarktung fällt und was vielleicht auch ein bisschen in der Natur einer Organisation, eines mittelständischen Unternehmens, wie wir es am Ende sind, jetzt momentan in der zweiten Liga, ist bedingt immer auch, dass alle sozusagen ihre Kompetenzen und ihr Know-how auch dort einbringen, wo es gebraucht wird, nicht zwingend sozusagen, wie es in der Job Description im Arbeitsvertrag steht. Das heißt, ich beschäftige mich auch intern bei uns sehr stark mit den Themen Innovation, Digitalisierung, aber auch Organisationskultur, was immer ein wesentlicher Aspekt ist, auch wenn man so eine Transformation durchläuft, wie wir das gemacht haben vor 3-4 Jahren, als der Verein eben noch von einer externen Agentur komplett vermarktet wurde, das heißt keinen eigenen Vertrieb hatte.
Ist es eigentlich Standard im Fußball, also jetzt, wenn wir mal auf die Liga schauen, oder haben die meisten schon eine Eigenvermarktung mittlerweile?
Naja, das ist so ein Auf und Ab. Also es gab den großen Trend hin zur professionelleren Vermarktung, die dann durch externe Agenturen gemacht wurde, 20, 15 Jahren sehr stark eingesetzt hat, wo Vereine dann gesagt haben, wir lassen das jemand extern machen, weil das am Ende effizienter ist. Hatte auch was mit der wirtschaftlichen Situation von vielen Vereinen zu tun. So eine externe Vertriebsvermarktung geht oft und meistens einher mit finanziellen Garantien und auch sogenannten Signing Fees, also Vorauszahlungen an die Vereine, die dann später sozusagen über ein Provisionsmodell einen Teil ihrer Einnahmen dann auch wieder abgeben. Das war vor 15, 20 Jahren, als sozusagen auch Budgets knapper waren bei Vereinen, war das ein sehr erfolgreiches Modell. Heute ist es eher, ich will jetzt gar nicht von einem Trend sprechen, aber es sind viele Vereine, die dann sozusagen die Rolle rückwärts gemacht haben und dann gesagt haben, wir haben jetzt so viel an Know-how und Expertise selber dazu gewonnen. Wir glauben, dass wir das alleine besser machen können. Aber das entscheidet nach wie vor jeder Verein für sich individuell, ne? Also ich würde sagen, das ist momentan so relativ paritätisch verteilt. Ich glaube, es sind tendenziell mehr Vereine, die das selber machen, aber es gibt noch eine große relevante Anzahl, die das extern vermarkten lässt.
Das heißt, die Marketing GmbH wurde dann auch erst gegründet, als du gekommen bist und mit sozusagen dem Zug die Eigenvermarktung wieder selbst an sich zu ziehen, oder gab es die schon vorher nur dann über ein provisionsbasiertes Modell mit einer Agentur?
Nee, richtig. Also die FC Nürnberg Marketing GmbH ist gegründet worden, nachdem ich kam. Das war allerdings immer schon der Plan, das auszugliedern. Das hat gewisse Vorteile, ne? Also dadurch wird man also bei den Prozessen etwas flexibler und schneller. Entscheidungen können schneller getroffen werden. Und es ist letztendlich auch die strukturelle Voraussetzung für eine etwaige Partnerfähigkeit irgendwann in der Zukunft, ne? So, dass man dann eventuell auch mal einen Partner da mit an Bord holen kann. Das hat verschiedene operative Vorteile, die dann im täglichen Arbeiten zum Tragen kommen.
Okay. Nochmal ganz kurz zum Thema Verantwortungsbreite. Thema Website, Traffic-Zuführung, Social Media, Dateninfrastruktur, was fällt mir noch ein? Analytics, Sofern vorhanden, ja, muss man ja auch ein bisschen nachfragen. Also da kommen wir heute auch noch dazu, wie weit ihr in den einzelnen Bereichen schon seid. Ist es auch bei dir? Ist es nochmal separat? Gibt es da nochmal ein anderes Team?
Wir sind da momentan agil organisiert, ne? Weil das werden wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, gerade da am Anfang stehen. So, ich habe vor 2 Jahren das Thema bei uns initiiert und habe eben gesagt, dass wir als Fußballverein auf der einen Seite einen enormen Fundus an Kundendaten haben, weil unglaublich wirklich Hunderttausende von Menschen mit uns auch digital interagieren, sei es Tickets kaufen oder im Online-Shop Merchandising kaufen, die Mitglieder, die mit uns digital interagieren, aber auch unsere ganzen Social-Media-Follower. Und auf der anderen Seite ist es eben für die heutige Vermarktung eines Fußballvereins essentiell, sozusagen nicht nur möglichst viele Menschen zu erreichen, sondern auch die Frage beantworten zu können, wie ich die Menschen erreiche. Mhm. So. Und ohne da zu viel vorwegzunehmen, entscheidend ist heute salopp gesagt, dass ich in das Mobiltelefon meiner Fans und Anhänger komme. Ja? Mhm. Weil das eben das Tool ist, mit dem ich mit meinen Fans 24 Stunden am Tag in der Theorie interagieren kann. Ob es Social Media ist oder unsere digitalen Kanäle. Und insofern war dann eben der Ansatz, und was ich damals dann gemacht habe, war mal im Unternehmen sozusagen abzufragen, welche verschiedenen Datensilos wir haben. Ne? Also eine ganz typische Situation für eine Legacy Organisationen, wie wir es sind, wo mit der Zeit organisch verschiedene digitale Geschäftsmodelle dazu kamen, Ticketing, Merchandising, Mitgliederverwaltung etc. und wo dann einzelne Datensilos entstanden sind, jeder für sich. Und da war es dann mein erster Schritt damals mal zu evaluieren, wie viele Daten haben wir denn in den verschiedenen Silos? Und das sind eben mehrere hunderttausend. Und da war dann sozusagen der Ansatz zu sagen, auch aus der Erfahrung, die wir damals bei St. Pauli hatten, wir müssen diese Daten mal aggregieren. Mhm. Ja, also heute würde man sagen, ein CDP einzusetzen, um die Daten alle mal zu sammeln, um sie dann auch nutzbar zu machen. Und zwar so nutzbar zu machen, dass es einen Mehrwert für unsere Fans bedeutet. Und auf der anderen Seite aber auch für unsere Partner und Sponsoren theoretisch einen Mehrwert bedeuten kann. Und das war so der Schritt und da befinden wir uns gerade. Und das wird in agilen Teams bei uns getan, erarbeitet. Das gesamte Thema Datenmanagement, Data Culture ist der große Überbegriff, unter den alle Aspekte, die damit verbunden sind, zusammenfallen. Und wir sind gerade dabei, auch einen Relaunch dann unserer digitalen eigenen Plattform zu planen. Ne? Also mit dem Thema Website, also mit dem Thema einer eigenen App etc. Und auch zu überlegen, wie müssen wir eigentlich unsere digitalen Inhalte ausrichten, einem größeren Ziel zu entsprechen, nämlich am Ende einen größeren Mehrwert für unsere Fans zu liefern, Inhalte zu liefern auf eine Art und Weise, die für unsere Fans interessant sind, dann am Ende sozusagen stärkeres Engagement zu bekommen und am Ende natürlich auch möglichst mehr Fans zu gewinnen.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, also was sind dann die Ziele dahinter? Ne? Weil ich sage mal, eine CDP, ein CRM-System oder generell das Thema Daten, Culture, Data Culture, so wie du es genannt hast, macht man ja nicht zum Selbstzweck, sondern mit einer gewissen Zielstellung, bessere Adressierbarkeit über verschiedene Kanäle hinweg. Content vielleicht automatisierter, personalisierter ausspielen zu können. Das sind also die Schlagworte, warum man dann mehr oder weniger solche Technologien dann auch umsetzt. Stelle ich mir gerade die Frage, also ihr habt ja zumindest nicht das Thema, dass ihr die Kunden vielleicht immer und überall emotionalisieren müsst. Ja, weil ich erinnere mich an so einen Spruch von meinem ehemaligen Vorgesetzten, CMO von einem der größten deutschen Mobilfunkunternehmen, der hat mal gesagt, wir wollen Kunden zu Fans machen. Jetzt sind bei euch ja, so, das war ein Mobilfunkunternehmen, ne, wie gesagt, jetzt sind ja bei einem Fußballverein in der Regel die Kunden schon Fans, gehe ich jetzt zumindest mal davon aus. Das heißt, ihr habt ja in dem Sinne dann vielleicht eine andere Zielstellung im Marketing, nämlich die besser zu adressieren, besser zu aktivieren, vielleicht mehr zu binden. Was sind die Zielstellungen, mit denen ihr dann, mit denen du auch jetzt insbesondere unter dem Stichwort Innovationskultur dann solche Vorschläge machst und solche Technologien einführen willst?
Also erstmal ist der wichtigste Schritt quasi zu erkennen, dass es einer definierten Zielstellung bedarf. Also zu sagen, was möchte ich denn eigentlich erreichen mit all diesen Aktionen? Es ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht für uns als Fußballverein darum, in einem Wettbewerb zu agieren, dessen Regeln wir nicht bestimmen können, bei dem wir uns entscheiden müssen, ob wir nach diesen Wettbewerbsregeln agieren wollen oder nicht. Und dann bin ich beim Thema Kommerzialisierung und das Geld Tore schießt. Das heißt, es muss also im kaufmännischen Bereich eines Fußballvereins darauf ausgerichtet sein, dass wir wirtschaftlich erfolgreich agieren. Und wie schafft man das außerhalb des sportlichen Bereiches? Also ich blende jetzt mal bei dem, wenn ich über wirtschaftlichen Erfolg in einem Fußballverein spreche, mal das Thema der sportlich fokussierten oder zentralisierten Vermarktungseinnahmen raus. Also das ganze Thema TV-Geld, was man von den TV-Sendern in Deutschland bekommt, und das ganze Thema Transfererlöse, wenn wir Spieler verkaufen, das mal außen vor, mit dem Blick nur auf sozusagen den kommerziellen Bereich. Wie können wir da wirtschaftlich erfolgreich sein? Und das fängt an mit Sponsoren und Partnern. Und da stellt sich die Frage, was ist eigentlich unser Produkt? Du hast es eben schon mal erwähnt. Emotionen, ja, Fußball emotionalisiert. Ich bin aber der Meinung nicht, dass Emotionen unser Produkt sind, sondern ich glaube tatsächlich, dass Identität unser Produkt ist. Ich glaube, dass Fans einem Fußballverein folgen, auf der einen Seite, weil sie Fan sind und das Spiel attraktiv finden und die Spieldynamik und die Emotionen, die da entstehen können. Ich glaube aber auch, dass Fansein immer ganz stark mit dem Thema, dass es ein Teil der eigenen Identität ist. Wenn ich sage, ich bin ein Fan des ersten FC Nürnberg, dann ist es ein Teil meiner persönlichen Identität. So. Und wir wollen möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass es spannend sein kann, wenn der erste FC Nürnberg ein Teil ihres Lebens und ihrer eigenen Identität ist.
Also häufig regional mit Sicherheit auch noch.
Das geht sehr stark damit einher.
Zumindest jetzt mal bei kleinen Vereinen, würde ich sagen, oder in Zweitliga. Beim FC Bayern ist es dann mit Sicherheit häufiger so, dass, da sagt man auch, ist ja ein klassischer Erfolgsfan. Mhm. Also ist sozusagen der spielerische Erfolg zieht auch viele Fans an, die jetzt nicht aus München sind oder aus dem Münchner Umland, sondern einfach halt die Spielweise vielleicht gut finden oder halt einfach gerne einen Verein folgen, der halt häufig gewinnt.
Es gibt aber auch viele Beispiele, wo Fans außerhalb der eigenen Region verortet sind bei Vereinen, die jetzt nicht um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Und da denke ich an meinen ehemaligen Verein, den FC St. Pauli. So. Da ist es in meinen Augen ein klares Identitätsmerkmal, wenn man sagt, ich bin St. Pauli-Fan. Das ist eine Haltung, die da zum Ausdruck kommt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man Erfolgsfan ist, sozusagen. Okay.
Aber auch überregional? Oder sind es dann schon primär eher Leute, die dann aus Hamburg sind oder aus der Umgebung und dann sozusagen so eine Identifikation, auch eine regionale Identifikation, ein Stück weit eine Rolle spielt? Weil ich kann mir jetzt gerade, ich kenne zumindest jetzt keine St. Pauli-Fans, aber das mag auch daran liegen, dass hier in Bayern vielleicht nicht so viele rumlaufen. Das weiß ich jetzt nicht. Kannst du beantworten?
Ja, es ist vielleicht nicht repräsentativ, aber ich würde sogar weit gehen, dass es nicht nur national, sondern international auch funktioniert. Ne? Also das haben wir damals gesehen, was Fanclubs im Ausland angeht. Aber nochmal zurück, was ist unser eigentliches Produkt dann gegenüber Partnern und Sponsoren? So. Was wir Partnern und Sponsoren verkaufen können, ist der Zugang zu den Menschen, die sich für den ersten FC Nürnberg interessieren. Wer sich nicht für uns interessiert, wen wir nicht für uns begeistern können, wen wir nicht davon überzeugen können, dass der erste FC Nürnberg auch ein Teil seiner Identität sein könnte oder sein sollte, den werden wir auch für einen Sponsor von uns nicht erreichen, ne? Weil der wird unsere Spiele nicht angucken, der wird unsere digitalen Kanäle nicht folgen. So, und also das heißt, wir können Unternehmen den Zugang zu den Menschen verkaufen, die sich für uns interessieren. Und dieser Zugang, der ist immer qualitativ und quantitativ. Quantitativ ist dann die Stärke der eigenen Marke. Wie viele Menschen erreiche ich? Also wie viele, da gibt's Erhebungen, Allensbach-Studie, wie viele Menschen sind Sympathisanten des ersten FC Nürnberg? Und je mehr das natürlich sind, desto interessanter sind wir für ein Unternehmen. Und auf der anderen Seite ist es immer auch der qualitative Zugang. Also wie erreiche ich diese Menschen tatsächlich? Und da kommen die digitalen Kanäle ins Spiel, weil ich kann natürlich über die Menschen, über unsere klassischen, sagen wir mal, Sponsoring-Tools wie Bandenwerbung und sowas erreichen. Denn wenn sie unsere Spiele im Fernsehen angucken oder im Internet über uns lesen, nehmen die dann die Logos der Partner wahr auf den verschiedenen Darstellungen, die es so im Fußball gibt. Ich kann aber, wenn ich die Daten unserer Fans habe und deren Zustimmung natürlich auch, relevante Inhalte direkt digital auf verschiedenen Wegen, digitalen Wegen an unsere Fans ausspielen. Diese Inhalte müssen natürlich dann so gestaltet sein, dass sie ihren Mehrwert bieten und dass sie interessant sind. Aber das beschreibt den qualitativen Zugang zu den Menschen. Und beides muss ich ausbauen. Und wenn ich es schaffe, beides auszubauen, dann bin ich steigend attraktiv auch für Partner und Sponsoren. Und das ist in Zeiten heute, wo eben Performance-Marketing und Messbarkeit und Conversion-Rates in anderen Werbebereichen immer genauer und messbarer und nachvollziehbarer werden, ist es eben für uns als Fußballverein wichtig, dort auch ein Stück weit mithalten zu können und eben auch nachweisen zu können, wie viele Menschen erreichen wir und wie viele haben nachweislich darauf reagiert.
Aber genau den Teil stellen wir relativ schwierig vor, weil, also wir können ja mal als Beispiel vielleicht Social Media nehmen, ne? Jetzt nehmen wir irgendwie euren Instagram-Account, so da habt ihr eine gewisse Frequenz an Posts und da gibt es Spielerinterviews, Fotos vom Wochenende irgendwie, vom letzten Spiel etc. pp. Und damit einhergehende auch Sichtkontakte für die Sponsoren. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Also gibt es dann quasi ein KPI-Grid, so à la, wir haben so und so viele Impressions pro Post mal x Posts auf Insta, auf TikTok, auf, weiß ich nicht, Facebook und dergleichen mehr erreicht. Plus vielleicht noch auf unserem Blog und anderen Kanälen, die ihr noch betreibt. Und das gebt ihr dann auch schon raus heute als Messinstrument sozusagen für eure Partner? Oder ist es eher so eine Vision, dass ihr messbarer werdet, aber aktuell noch sehr viel eher über die klassischen KPIs läuft, beziehungsweise über holistische Sponsorenverträge, wo diese KPIs halt noch gar keine Rolle spielen?
Letzteres ist noch der Fall. Daran arbeiten wir jetzt sozusagen genau das messbar zu machen und uns stellen uns auch die Frage, was ist denn neben dem Entertainment, dem Content, der möglichst interessant sein soll, damit uns möglichst viele Leute auf den externen Social Media Kanälen folgen und mit uns dann interagieren. Was ist denn noch ein strategisches Ziel? So, und ein strategisches Ziel muss zum Beispiel sein, die Fans und digitalen User von den externen Plattformen irgendwann auch auf unsere eigene Plattform, sprich auf unsere Website oder auf unsere App zu bekommen. Warum? Weil nur dort die gesamte digitale Customer Journey beginnt. Also wenn wir am Ende jemanden, der sich für unseren Inhalt auf Instagram interessiert, dazu kriegen möchten, dass er sich auch mal unseren Fanshop anguckt oder ein Ticket kauft, dann müssen wir ihn zwingend irgendwann auf unsere eigenen digitalen Kanäle, auf unsere Website kriegen, weil nur dort dann diese Journey beginnt, wo eben ein Besucher dann auch diese Produkte angeboten bekommt. Da wird es dann interessant, ne? Und an was wir jetzt zum Beispiel arbeiten, ist der sogenannte Single Sign-On. Also ein Login für unsere Fans, der dann über alle Angebote und Plattformen funktioniert, egal ob es Merchandising ist, ob es Tickets sind, ob es vielleicht irgendwann Newsletter sind oder in der Zukunft, wer weiß, ein FCN-TV, so dass wir dann auch verstehen, welche Inhalte sind relevant für die einzelne Person, um dann auch in Kampagnen die vielleicht mal entsprechend anzukönnen.
Das heißt, jetzt sind es teilweise getrennte Plattformen, also heterogene Infrastruktur an verschiedenen Websites, die untereinander verlinkt sind. Das ist interessanterweise ja nicht nur bei euch so, ne? Sondern also ich habe so im Vorfeld ein bisschen recherchiert, ein bisschen geschaut, auch bei anderen Vereinen. Ja, beispielsweise beim, ich sag jetzt mal, großen BVB ist es ja auch so. Also da ist der Ticketshop, ist eine separate Domain, wo man dann rausgelinkt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob die einen Single Sign-On haben, aber zumindest mal ist es jetzt etwas, wo offensichtlich mehrere Vereine sich damit beschäftigen oder beschäftigen müssen halt, um dann wirklich eine holistische Customer Journey abbilden zu können. Ich habe noch mal eine Frage Richtung Social Media, weil da ist es ja so, also du hast jetzt gerade das Thema First-Party-Data mehr oder weniger auch betont, wie wichtig das ist, die Kontaktpunkte selber bei euch auf den Websites zu haben, was ja auch absolut richtig ist aus meiner Sicht. CDP hast du vorhin aber auch erwähnt und da gäbe es ja die Möglichkeit, also jetzt sagen wir mal, ihr hättet jetzt alle zumindest Kundendaten oder Fandaten, wie auch immer wir es nennen wollen, in einer Plattform, könntet ihr diese Fans ja auch auf beliebigen Social Media Plattformen mit entsprechenden Matchings ja ansprechen, ne? Also mit der E-Mail-Adresse, sofern du jetzt natürlich bei Insta mit der gleichen E-Mail-Adresse registriert bist, kannst du auch proaktiv Paid Advertising ausspielen. Das kostet natürlich. Das heißt, da geht man ein Stück weit in Vorleistung und dann ist wiederum die Frage, was ist die Zielstellung dahinter? Weil ein Sponsor sich dann darüber freut, dass du sozusagen mehr Impressionen generierst über bezahlte Placements, dann ist es zwar schön, aber es muss sich ja unterm Strich dann in, ist ja quasi so eine Art Arbitrage-Modell, ne? Also ich denke jetzt mal so ein bisschen Freestyle, aber ist es was auch in eine Richtung, in die er auch denkt, oder ist das jetzt zu abgespaced, was ich, wie ich gerade unterwegs bin, dass es man sozusagen Kundendaten dann aktiviert auf Drittplattformen und dann da die Sichtbarkeit für die eigenen Sponsoren oder auch die eigene Marke, in dem Fall den Club, auch sozusagen mit bezahlt Advertising pusht?
Also abgesehen darf erstmal beim Thema Innovationskultur gar nichts sein, ne? Also eine Grundregel ist, dass man
Mr. Smart, habe ich gelernt. Übrigens, wenn ihr da draußen mal einen guten TED-Talk hören wollt, dann schaut mal auf YouTube. Der Dirk war nämlich mal bei TED und hat da einen, wie ich finde, ziemlich guten Vortrag gehalten. Genau. Ist mir nur gerade eingefallen in dem Kontext.
Ja, aber ist ein ganz entscheidender Faktor, ne? Man könnte jetzt sagen, das ist absurd und denkt man auch gar nicht drüber nach und lass uns erstmal unsere Hausaufgaben machen. Man muss sich tatsächlich kontinuierlich damit befassen, was am Ende nicht vielleicht möglich ist, aber was zielführend ist. Es ist immer die Frage, was will man erreichen? Und es gehört bei Innovation eben dazu, dass man auch Dinge ausprobiert und einfach durchdenkt. Also mit anderen Worten, die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist das denkbar? Ja, warum denn nicht? So, ist das zielführend? Weiß ich nicht. Ob das zielführend ist, dass wir für die Ausspielung von unserem Content bezahlen, bessere KPIs gegenüber unseren Partnern darstellen zu können. Müsste ich mal drüber nachdenken. Aber spontan würde ich sagen, am Ende, warum nicht? Ja, also wir bezahlen schließlich auch dafür, dass das Stadionerlebnis toll ist und wir investieren in das Public Catering. Warum? Damit mehr Menschen ein schönes Stadionerlebnis haben und am Ende ins Stadion kommen. Also warum sollte man das ausschließen? Aber de facto sind wir noch ein paar Schritte davor, ne? Also wir müssen tatsächlich ein paar Grundlagen schaffen und die haben wir jetzt geschafft. Wir haben die Daten alle aggregiert. Die liegen jetzt in einer Datenbank. Wir befassen uns jetzt damit, welches System setzen wir ein, um diese Daten auch nutzbar zu machen. Ist es ein CRM? Sind das reine Kampagnentools? Das sind jetzt die Fragestellungen, mit denen wir uns befassen. Aber auch da muss immer die Frage stehen, drüber, was wollen wir erreichen? So, und was wir erreichen wollen, ist, dass sich mehr Menschen für uns interessieren und dass wir entsprechend Menschen auch gezielter und qualitativ besser erreichen können. Das ist das, ist die wichtigste strategische Ausrichtung. Da geht es eben nicht nur um die digital-technische Ausstattung und Konfiguration, sondern was eben da auch dringend parallel einhergeht mit, ist das Thema Markenführung. Also bei der Frage, wie erreiche ich Menschen digital, schwingt auch immer das Thema Markenführung mit. Besonders beim Thema KI später, ne? Ist fundamental veränderndes Tool, was die Markenwahrnehmung von Menschen auch verändert. Und ich muss, wie bei jedem Schritt in der Digitalisierung, die Markenführung zwingend mitdenken. Also es gibt einen Spruch, wenn ich digitalisiere, ohne die Marke mitzudenken, dann habe ich nach wie vor einen gewissen Stillstand, der ist dann nur besonders effizient, ja, weil er dann digitalisiert ist. Und umgekehrt, wenn ich digitalisiere, beziehungsweise wenn ich die Marke stärke und mich exzessiv mit meiner Markenpositionierung beschäftige, aber nicht digitalisiere, dann habe ich eine tolle Wirkung, aber keine Reichweite. Und das zeigt dieses Zusammenspiel von diesen beiden Faktoren, dass ich also immer gleich auch mitdenken muss, was will ich den Leuten erzählen und mit was will ich sie erreichen und nicht nur die Frage, wie.
Ja, lass uns doch nochmal über das Was sprechen. Das hast du jetzt ja gerade ins Spiel gebracht. Was bedeutet ja in dem Sinne der Content? Also mit welchem Content interagiert eure Audience, sprich die Fans? So, und da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Kanäle. Wir können ja vielleicht mal mit Social Media auch starten. Wer oder was entscheidet darüber, welcher Content wann in welcher Frequenz gespielt wird? Also ob jetzt da 20 Spielerinterviews hintereinander drin sind oder vielleicht, weiß ich nicht, ein 360-Grad-Video über das tolle Stadion in Nürnberg, whatever. Habt den Redaktionsplan, wer entscheidet das, mit welcher Zielstellung auch da wieder, ja, also schau dir auf Engagement oder gibt es sozusagen noch eine Second KPI oder weitere KPIs, die wichtig sind, auch aus deiner Sicht?
Das wird von den Kollegen bei uns in der Medienabteilung gemacht. Ne? Die haben tatsächlich ihre Redaktionspläne, die wissen, was innerhalb der Woche passiert an Trainingsablauf, an PR-Terminen, Spieltag, mit dem Countdown zum Spieltag, mit der Spieltag-Nachberichterstattung. Wir haben diverse etablierte Formate, die unter der Woche ausgespielt werden, die wiederkehrend sind. So. Und das wird also direkt bei uns der Kommunikations- und Medienabteilung nicht nur produziert, sondern dann dort auch ausgespielt. Und die Inhalte, die wir dann haben, die sozusagen aus Partnerseite kommt, die werden dort eingepflegt, hinterlegt und werden dann mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf dann eben entsprechend entwickelt. So, das ist immer ein Dialog. Wir sind natürlich in der Vermarktung auch unterwegs und die zum Beispiel die Kreierung von neuen digitalen Formaten ist immer eine Überlegung, wenn man über Partnerschaften redet mit neuen Sponsoren. Ist das immer eine mögliche Erwägung, ob man gemeinsam ein neues eigenes digitales Format entwickelt? Und da ist dann die Schnittstelle zwischen dem, was wir machen konkret in unserem Bereich und in den in der Medien- und Kommunikationsabteilung.
Okay. Aber und auch mit einer konkreten Zielstellung aller dann eher Impressions, Engagements oder geht es dann tatsächlich auch schon so weit, dass ihr auch Richtung Ticket Sales optimiert? Weil ich sag mal, eine Nachspielberichterstattung kann ja auch so orchestriert werden, dass am Ende vielleicht dann für die folgenden Spiele, die Heimspiele, die noch nicht ausgebucht sind, dann ja auch die Ticket Sales nochmal optimiert werden, indem man sagt so, hey, komm doch vorbei, nächste Woche ist dieser und jener Verein da, Derby, so. Also welche Rolle spielt dann wirklich, denn das ist ja eine Hard-Conversion, ich nenne es mal Hard-Conversion, weil in der klassischen Sprache, wenn man einen E-Commerce-Shop hast, dann hast du ja irgendwie einen Warenkorb und dann verkaufst du, was bei euch sind, Tickets. Oder ist dann so ein Content-Kanal wie oder so ein Social-Media-Kanal schon eher noch klassisch eher, das geht um die Interaktion mit den Fans und darum, dass man schaut, wie viele Fans erreicht man da und gar nicht so sehr irgendwie, wir wollen jetzt da direkt was verkaufen. Im Sinne von Tickets oder Merchandise auch vielleicht.
Es ist immer eine Abwägung. Ne? Also klar ist, dass die Erwartungshaltung von Fans, wenn sie Social-Media-Inhalte konsumieren, dass sie informiert und unterhalten werden. Natürlich versuchen wir dann, wie ich eingangs ja auch schon sagte, wo müssen wir die Fans denn hinkriegen? Weil selbst wenn wir den Ticketverkauf oder Merchandising verkaufen, dass wir immer wieder auch einbauen, ne? Das sind aber unsere eigenen Produkte, muss der Versuch sein, die Fans am Ende auf unsere eigene Website zu bekommen, weil dort findet dann der Verkauf ja auch tatsächlich statt. Anders ist es dann nochmal bei kommerziellen Inhalten von unseren Partnern, so, wo da immer die Abwägung noch größer und schwieriger ist, inwiefern ich reine Werbeinhalte von Dritten, also in dem Fall nicht von uns, dort integriere. Die haben per se natürlich geringere Engagement-Raten, ne, weil es dann eben Werbung ist. Da ist dann die Kunst, das möglichst nativ einzubauen und eine logische Verbindung zwischen unserem Partner und dem gezeigten Inhalt herzustellen, der immer noch unterhaltsam ist und immer noch einen informalen Charakter hat, der dann einen Mehrwert für die User und für die Fans bietet. Das ist immer der Versuch. Aber das primäre Ziel, um deine Eingangsfrage zu beantworten, das primäre Ziel ist tatsächlich, dann die Reichweite zu erhöhen, die Followerzahlen und dann auch die Engagementraten. Ne? Zu der Frage, was sind eigentlich die wesentlichen Erfolgsfaktoren in der Vermarktung? Also wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und nochmal von oben drauf guckt und jetzt nicht nur auf die einzelnen digitalen Kanäle, sondern was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren für die Vermarktung eines Fußballvereins? Was führt dazu, dass möglichst viele Menschen ins Stadion kommen, möglichst viele Leute Merchandising kaufen und auch möglichst viele Sponsoren an Bord kommen?
Würde ich spontan jetzt erstmal sagen, sportlicher Erfolg, aber du klärst mich jetzt bestimmt gleich auf, dass es da noch ein bisschen mehr gibt.
Das ist genau meine Lieblingsdiskussion. Also ich gebe dir mal meine These aus meiner Erfahrung. Ich glaube, es gibt nach meinem Dafürhalten 5 große Kriterien, die über den wirtschaftlichen Erfolg eines Fußballvereins entscheiden. Und wie gesagt, aus dem Bereich der kommerziellen Betrachtung. Ich rede jetzt nicht über den sportlichen Bereich im Sinne von Player Scouting und ich finde die
Supertalente verkaufen gut,
für viel Geld. Das ist nochmal eine andere Story, sondern jetzt rein aus der kommerziellen Betrachtung. Und da gibt es 3 klassische und in meinen Augen 2 moderne Faktoren. Der erste Faktor ist sportliche Attraktivität.
Also Spielerfolg.
Du hast eben gesagt, sportlicher Erfolg. Und ich würde sagen, es ist ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied und ein wichtiger Unterschied zwischen sportlichem Erfolg und sportlicher Attraktivität. Ich kann sportlich attraktiv sein, ohne sportlich erfolgreich zu sein.
Okay, also ein attraktives 0-0 kann trotzdem, ja,
also oder was meinst du? Ich kann zum Beispiel einen extrem kampfbetonten oder sehr offensiven Spielstil pflegen, mit dem ich oft verliere. Das ist aber attraktiv anzuschauen.
Ja.
Ich kann im Abstiegskampf verortet sein und ums Überleben kämpfen. Und wenn ich das schaffe oder überhaupt der Weg dahin, selbst wenn es am Ende nicht klappt, kann es unheimlich sportlich attraktiv sein, eine Mannschaft zu beobachten, die vielleicht als Underdog gegen den Abstieg kämpft. Und selbst wenn es am Ende nicht klappt, kann das unheimlich attraktiv sein und ein großes Commitment und sehr identitätsstiftend mit den Fans sein. Es kann sein, dass ich ohne sportlichen Erfolg aber große Namen oder interessante Namen als Trainer habe. Oder ich habe ein besonderes Konzept, in dem ich besonders konsequent auf Jugendspieler setze und auf junge Talente. Atletico Bilbao setzt konsequent auf Spieler aus der eigenen Region. Das sind alles Faktoren, die zur sportlichen Attraktivität beitragen.
Die dann wiederum auf den kommerziellen Erfolg auch einzahlen, ne?
Die auf den kommerziellen
Erfolg einzahlen, aber da hast du jetzt ja vermutlich,
ohne erfolgreich zu sein.
Aber da hast du jetzt ja vermutlich relativ wenig Einfluss darauf. Also ob Miroslav Klose in Nürnberg Trainer ist, also bekannter Name, der mit Sicherheit auch im Positiven emotionalisiert, ist wahrscheinlich was positiv ist unter der Begründung, die du so gebracht hast. Aber ist jetzt nichts, wo du wahrscheinlich die Hand mitgehoben hast und gesagt hast, den Miroslav, den holen wir, weil der ist kommerziell, würde uns helfen. So, das hat er dann vermutlich reine Gründe aus Trainergesichtspunkten.
Genau. So, exakt. Damit Gehalt, hat er nichts zu tun. Genau, erkannt. So. Es ist aber jetzt mal ein rein faktischer Erfolgsfaktor, ne, was da passiert. Was ich damit sagen will, ist, man kann auch mit dem Sport zum kommerziellen Erfolg beitragen, ohne dass man zwingend erfolgreich ist. Ja, weil entscheidend für sportlichen Erfolg ist auch nicht die eigene Betrachtungsweise, was wir glauben im Verein, was ist jetzt sportlich erfolgreich, sondern immer aus der Sicht eines Fans oder eines Unternehmens. So. Und die entscheiden, ob sie uns als sportlich erfolgreich wahrnehmen und nicht wir. So. Ja. Und für uns ist dann vielleicht Platz 5 in der zweiten Liga wirklich ein toller, sehr respektabler sportlicher Erfolg. Für ein Unternehmen, was aber vielleicht einen echten Aufstiegskandidat sponsern will in der zweiten Liga, ist das vielleicht wiederum nicht sportlich erfolgreich. So, und die Frage ist dann, was ist entscheidend, ne? Also das, was wir selber glauben oder was unsere Kunden und Stakeholder draußen.
Und fragt ihr das in irgendeiner Form ab oder gibt es dann Scoring? Also ich stelle mir das gerade irgendwie so vor, dass es das sehr schwer zu erfassen ist, ne? Weil du sagst irgendwie, es geht von wer ist Trainer bis hin zu, werden bestimmt Jugendspieler gefördert, bis hin zu ein Abstiegskampf kann ja auch spannend sein oder spannender zumindest, als wenn man vielleicht um Platz 5, 6, 7, 8
oder sowas spielt. Das geht eigentlich nur über eine inhaltliche Sentimentsbeobachtung, ja. Also wie schreibt die Presse, wie reagieren die Fans mit uns in Social Media? Wie ist die Stimmung? So, da kriegt man dann mit der Zeit schon ein sehr gutes Gefühl dafür, ob das positiv wahrgenommen wird oder eher nicht. Und der zweite Bereich ist, und auch bei dem ist der Einfluss sozusagen des kommerziellen Bereiches limitiert. Das ist nämlich die Stadioninfrastruktur. Also neben sportlicher Attraktivität braucht man ein gutes Fußballstadion. Das muss möglichst groß sein. Ja, das muss möglichst große VIP-Bereiche haben. Das muss möglichst gute Einlasssituationen haben. Es muss gut erreichbar sein. Es muss bequem sein. Das Catering muss funktionieren und schnell gehen und leicht erreichbar sein. Heute geht es auch darum, dass möglichst das WLAN einwandfrei funktioniert im Stadion. Ja, also man braucht einfach eine gute physische Infrastruktur, in der man Fußball spielen kann. Auch relativ trivial, aber ein elementarer Erfolgsfaktor. Wenn ich ein kleines Stadion habe, dann wird schwer wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber auch da, da sind wir ja dran mit unserem Stadionprojekt. Da sind unsere Einflussmöglichkeiten, jetzt meine persönlich, limitiert. Da geht es um Finanzierung und andere Themen, wem das Stadion gehört, der Stadt etc. Aber es ist ein wichtiger Faktor. So, und der dritte klassische Faktor, der bis vor 10, 15 Jahren eigentlich dann das komplementiert hat, war die Marke. Ist die Marke attraktiv?
Ja.
Und für Fußballvereine ist das entscheidende Markenattribut nach wie vor Sympathie.
Ja.
Also wie sympathisch bin ich, wenn ich, ne?
Was ja auch wiederum durch sehr viele Faktoren beeinflusst wird, ne? Auch da bist du wieder bei der Trainerpersönlichkeit, ne? Also mir fällt da immer der BVB ein mit der Kampagne damals, 2010, glaube ich, war es, Echte Liebe, die ja auch getragen wurde, nicht nur durch diesen wahnsinnsgenialen Slogan, der auch authentisch war, der zum richtigen Zeitpunkt auch gelauncht wurde. Ich glaube auch, da war irgendwie 100-jähriges Bestehen. Vor allem aber auch durch einen Sympathieträger namens Jürgen Klopp. Also das sind ja so Punkte, die Sympathie einer Marke in dem Fall ja auch beeinflusst durch wahnsinnig viele andere Dinge. Ich meine jetzt, ich komme aus der Telekommunikation, sehr lange zumindest, auch mal in der Touristik gearbeitet, Telekommunikation ein besseres Beispiel, weil da ist die Markensympathie nicht nur durch deine wahnsinnig innovative Marketingkampagne gekennzeichnet, sondern vor allem auch, dass das Netz einfach funktioniert, ja, dass du erreichbar bist, dass die Geschwindigkeit passt. Natürlich dann auch über das Pricing und andere Faktoren und vielleicht eine bindende Kampagne, aber da muss erstmal das Grundangebot stimmen. Und jetzt sagst du ja auch, naja, sportlicher Erfolg, das haben wir schon besprochen, das ist ja mehr oder weniger so, wenn der nicht da ist, dann wird es vielleicht schwierig, aber der ist ja auch vielschichtig definiert, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber Markensympathie auch wieder, wo greifst du da an oder wo hast du dann sozusagen einen Hebel, einen Einflussfaktor, dass du sagst, da müssen wir bei der Marke jetzt beim Club insbesondere vielleicht nochmal nachlegen.
Dortmund ist ein super Beispiel, weil Dortmund hatte auch andere Zeiten, ne? Sind jetzt wieder in die Champions League gekommen, aber es gab auch Zeiten, wo sie schlecht standen und trotzdem war das Stadion brechend voll. Der Anhang hat wie eine Frau oder ein Mann hinter dem Verein gestanden. Und die Frage ist, woran liegt das? Warum ist diese, du sagst, echte Liebe ist ein genialer Claim. Woran macht man das fest? Ich glaube, Dortmund ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie ein Fußballverein Teil der Identität der eigenen Fans werden kann. Und wenn ein Fußballverein es so schafft, Teil der eigenen Identität der Fans zu werden, dann ist es sekundär, ob der Verein sich für die Champions League qualifiziert. Das ist natürlich dann immer Cherry on the Cake und alle sind happy und freuen sich und dann ist es nochmal cooler. Aber selbst wenn es schlecht läuft, stehen die alle dahinter. Und das Stadion war dann trotzdem voll. So, und es gab auch Zeiten, in denen das eher krisenbehaftet war und trotzdem hat es funktioniert. Und das ist für mich Ausdruck der Kraft der Marke. Und wie erzielt man das? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist wirklich die Identität des Vereins zu ergründen und auch wie bei anderen Marken auch, ein Differenzierungsmerkmal zu schaffen. Was macht Borussia Dortmund anders als Bayern München, was die Markenwahrnehmung angeht? Ich glaube, das sind fundamental unterschiedliche Werte und Identitäten zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Bayern München steht für Erfolg, für die Nummer eins, egal wie und egal was, mit einer gewissen Arroganz, die zur Teil der Marke ist, was völlig in Ordnung ist, weil wichtig ist nur, dass die Marke differenziert ist. Und Borussia Dortmund sagt, nee, wir sind die echte Liebe, ne? Also wir sind echt im Sinne von, auch wenn es mal schief läuft, auch wenn es mal kriselt, stehen wir dahinter und das ist echt.
Aber ist ja nicht erkauft, ne? Weil ich versuche immer so ein bisschen den Vergleich zu ziehen mit normalen Unternehmen im Sinne von, also Handelsunternehmen zum Beispiel, die ein Produkt haben, das sie ja teilweise mit wahnsinnig viel Mediageld auch pushen und dadurch eine Markensichtbarkeit sich ja auch erkauft.
Nee, absolut. Also das ist die Frage, wie gestaltet man eine Fußballmarke? Also anders als vielleicht eine Telekommunikationsmarke, zielt ein Fußballverein eben darauf ab, Teil der persönlichen Identität seiner Fans zu werden. Ich glaube, das wäre zu viel verlangt, wenn man das von einer Telekommunikationsmarke verlangen würde. Ne? Da geht es um Sichtbarkeit und Sympathie und Wahrnehmung und Relevant Set. Aber für uns muss das Ziel sein, dass wir wirklich Teil des Lebens der Menschen werden, die sich für uns interessieren. Und wie schafft man das? Das ist, würde ich sagen, ein klassisches Markenhandwerk. Es geht darum, dass wir, und auch das hat Borussia Dortmund, das macht St. Pauli, das macht Bayern München, jeden einzelnen Berührungspunkt entsprechend der eigenen Identität und der eigenen Marke gestaltet. Und das fängt damit an, was auf den Bierdeckeln im VIP-Bereich gedruckt ist und hört damit auf, wie die Website gestaltet ist. Das muss ein einheitliches, stimmiges Bild geben. Und ein Fußballverein hat unendlich viele Berührungspunkte. Von den digitalen Kanälen angefangen zu den analogen Touchpoints im Stadion, in der Geschäftsstelle, in dem Merchandising-Store. Die Visiten, unsere Visitenkarte, alles das sind Touchpunkte. Und die müssen kuratiert und so gestaltet werden, dass sie der Markenidentität möglichst zielgenau treffen. Und das haben die genannten Vereine extrem gut geschafft. Ja? Und egal, wo man mit Borussia Dortmund in Berührung kommt, man wird dieses Markenerlebnis haben, echte Liebe.
Aber wie schafft man das dann? Weil ich sag mal, sind es dann einfach wahnsinnig umfangreiche Brand-Guidelines, also wo dann im Zweifel auch der Bierdeckel und der Aufkleber auf der Männertoilette dann über dem Pissoir noch definiert ist, also wie der auszusehen hat. Weil ich sag mal, die Stringenz einer Markenführung, Farbe, Form, was da vielleicht als Claim draufsteht, das kann man ja alles definieren. Das ist ja nichts, was jetzt nicht nachahmbar wäre. Mhm. Oder worin liegt die Kunst aus deiner Sicht, dass man das genauso gut macht vielleicht wie die führenden Vereine?
Also auf der einen Seite ist es ein klassisches Handwerk und tatsächlich ein Abarbeiten von einer Liste von einfach Berührungspunkten, die existieren. Ne? Also wie gesagt, vom Bierdeckel im VIP-Bereich über die Visitenkarte, über die Website, das muss man sich angucken und dann nacheinander mit einer Stringenz bearbeiten. Es muss nicht alles gleich aussehen, aber es muss einer einheitlichen Markenführung entsprechen. Es muss überall die gleiche Message durch die visuelle und textliche Gestaltung einhergehen. Und dann gibt es aber all den Bereich der Dinge, die sozusagen nicht in einer Checkliste stehen können. Ne? Also was mache ich für Veranstaltungen? Was für Initiativen starte ich? Was für Kampagnen starte ich als Fußballverein mit meinem gesellschaftlichen Engagement? Aber auch die müssen in ihren Kampagnen und in ihren Ideen sozusagen dem Markenerlebnis und der Markenidentität entsprechen. So, und da ist dann eine Kreativität gefragt, aber vor allen Dingen auch eine zentralisierte Steuerung. Also es muss die Person geben, bei der das dann quasi zentralisiert zusammenläuft und die dann darauf schaut und sagt, ist das jetzt im Sinne unserer Markenidentität? Das ist eine feste Rollenverteilung und eine Aufgabe, die extrem wichtig ist.
Okay. 5 Faktoren, sagtest du vorhin. Ich glaube, wir haben jetzt erst 3, oder?
Jetzt haben wir die 3 klassischen. Also sportliche Attraktivität, nicht zwingend sportlicher Erfolg, Stadioninfrastruktur und die Marke. So, und vor allen Dingen bei Marke geht es A um Sympathie und B um eine differenzierte Wahrnehmung. Was macht diesen Verein anders als die
Identität?
Und die beiden Themenbereiche, die beiden Faktoren, die in den letzten 15 Jahren dazugekommen sind, ist zum einen die Digitalisierung. Das heißt, spätestens mit der Einführung des Internet gab es eben andere Kommunikationskanäle, die man eben bearbeiten musste. Und das Markenerlebnis hat sich komplett verändert und das wird weitergeführt. Das wird jetzt weitergeführt im Bereich KI. Also der Einsatz von KI verändert die Markenwahrnehmung. Und das gesamte Thema Daten ist relevant geworden. Das war bis vor 15 Jahren in der Form gar nicht nutzbar. Mhm. Also da fing es an, ne, mit KI-Einsatz fing ja eigentlich vor 15 Jahren an, mit Machine Learning, und jede Netflix-Empfehlung ist am Ende schon eine KI gewesen. Aber was eben jetzt neu ist und was wirklich das Markenerlebnis verändern und verändern kann, ist eben generative KI. So, also wenn man Inhalte erstellt, das sind Themenbereiche, die eben in den letzten 15 Jahren erst dazugekommen sind. Und das ist eine fundamental einschneidende Veränderung, der man sich widmen muss. Der fünfte Erfolgsfaktor ist Compliance. Ganz einfach. Früher war Compliance tatsächlich einfach nur, sich gesetzestreu zu verhalten, was vor zig Jahren auch für den einen oder anderen Verein schon schwer war, irgendwie Schwarzgeldkassen und was es alles so gab. Das ist es immer noch, Good Governance, aber das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile in meinen Augen ein Compliance-Thema, weil es nicht mehr ein Differenzierungsmerkmal ist. Also wer heute noch mit ökologischer Nachhaltigkeit versucht, besonders hervorzustechen, finde ich schwierig, weil es eben ein Pflichtthema ist. Ja? Also ich muss eigentlich mehr oder weniger nachweisen, was ich in dem Bereich mache, und kann das nicht mehr als Markendifferenzierungsmerkmal verkaufen. Hm. Aber Nachhaltigkeit ist eben nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sie ist vor allen Dingen beim Fußballverein auch finanzielle Nachhaltigkeit. Fans und Sponsoren wollen das Gefühl haben, dass sie mit ihrem finanziellen Beitrag auch einen Verein unterstützen und der sich durch diese Gelder, die er dann einnimmt, auch weiterentwickeln kann und nicht, dass damit irgendwelche Altlasten oder so beglichen werden, sondern dass es wirklich eine aktive Unterstützung ist. Im Zweifel möchte der Fan doch wissen, ich habe ein Trikot gekauft und damit habe ich geholfen, dass der Verein sich einen neuen Mittelstürmer leisten kann. Und das wollen Sponsoren auch.
Und wie kann man den Fans das jetzt auch wirklich glaubhaft vermitteln, also dass sein Beitrag zählt? Weil das wäre jetzt tatsächlich eine Frage, ne? Also in spanischen Liga, die ja teils massivst überschuldet sind, weiß ich nicht, ob sich da jemand die Frage überhaupt stellt, ob da der Trikotkauf die, weiß ich nicht, 1 Milliarde Schulden von Real Madrid beeinflusst. I don't know. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Schulden das sind. Das war jetzt Best Guess, ja. Habe jetzt vorher nicht recherchiert, aber will sagen, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass in Deutschland schon so ist, insbesondere erste, zweite Liga, dass man das Gefühl hat, ich hätte es. Aber wie kann man es trotzdem glaubhaft vermitteln?
Sehr berechtigte Frage. Bevor ich das beantworte, nur noch mal kurz Nachhaltigkeit, also ökologische, finanzielle, aber auch gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Ne? Das ist dann soziales Engagement. Auch das ist mittlerweile ein Compliance-Thema. Ich muss als Fußballverein mit der Stellung und dem öffentlichen Interesse, das ich habe, muss ich mich auch gesellschaftlich engagieren. Und das läuft unter sozialer Nachhaltigkeit. Also das sind die fünf Erfolgsfaktoren. Jetzt zu deiner Frage, wie kann ich nachweisen oder kommunizieren, dass die Fans mit ihren finanziellen Beiträgen auch zum sportlichen Erfolg beitragen? Das kann ich nie direkt, weil ich nie sagen kann, deine 89 Euro für das Trikot sind jetzt in die Ablösesumme für Stürmer XY geflossen. Mhm. Ich kann es nur über wirtschaftliche Solidität nachweisen. Ja. Ne? Zu sagen, ich arbeite wirtschaftlich konsequent und im Idealfall weise ein Plus am Ende in der Bilanz aus, und dann kann ich sagen, naja, also das, was an Einnahmen generiert wird, das hilft uns dann wirklich nach vorne weiter. Ne? Auf der anderen Seite kenne ich auch, und das kann ich vorwegnehmen, ich kenne keinen Verein, der in allen 5 Erfolgskriterien für kommerzielle wirtschaftliche Vermarktung erfolgreich ist.
Wie viele braucht man dann, um erfolgreich zu sein, würdest du sagen?
Meine These ist, dass man in 2 dieser 5 überdurchschnittlich wahrnehmbar gut sein muss. Also nicht sich selbst für gut halten, sondern von außen. Ja. Und zwar, und das ist vielleicht dann die Kontroverse, die das beinhaltet, völlig egal, welche der 2 Erfolgsfaktoren. Ja. Beliebig mischbar sozusagen. Ich behaupte, wenn man ein tolles Stadion, eine großartige Infrastruktur hat und eine tolle Marke, ist es unerheblich, ob man nachhaltig agiert, ob man gut digitalisiert ist und ob der Fußball attraktiv ist. Wenn das Stadion und die Marke funktionieren, wird da ein überdurchschnittlicher wirtschaftlicher Erfolg kommen.
Okay, spannende Theorie. Mhm. Ich hätte jetzt zumindest mal getippt, dass vielleicht mindestens 3 Faktoren erfüllt sein müssen.
Ja, kann man auch.
2 hört sich jetzt erstmal machbar an. ist schwierig genug mit Sicherheit, klar, aber zumindest 2 von 5 hört sich jetzt erstmal so an, als könnte man das vielleicht irgendwie rein.
Ja. Absolut, legitim. Wie gesagt, ist eine These, für die ich noch keine wissenschaftliche Belege anführen kann, sondern es ist ein Erfahrungswert. Ne? So. Und klar ist vielleicht das eine oder das andere auch stärker proportional wichtig, so kann man auch argumentieren. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, was mit Sicherheit nicht falsch ist, dass diese 5 Themenbereiche an sich eine extrem große Relevanz haben.
Ja.
Und eingangs haben wir gesagt, welche Bereiche kann ich eigentlich beeinflussen? Ich kann als im kommerziell kaufmännischen Bereich, kann ich nur die 3 letzten Bereiche beeinflussen, weil ich nicht ein Stadion von heute auf morgen bauen kann und ich auch keinen bis wenig Einfluss habe auf die sportliche Entwicklung. Ich kann mich um die Marke kümmern und ich kann mich um die Digitalisierung kümmern und ich kann mich um Compliance kümmern. Also, und in diesem Kontext müssen auch alle Maßnahmen, die im Bereich der Digitalisierung stehen, dann stattfinden. Ich kann das eine nicht ohne das andere denken.
Ich würde ganz gern zum Abschluss nochmal einen Themenbereich aufgreifen im Kontext von Digitalisierung. Also wir haben ja vorhin schon über Data Culture gesprochen, CDP mal kurz anklingen lassen. Jetzt ist es ja so, also in der Endvision oder in den Use Cases, die ihr vielleicht auch schon habt, ist es ja eigentlich schön, wenn man den Kunden nicht nur kennt, die Touchpoints idealerweise zentral erfasst, Stichwort Single Sign-On hattest du auch genannt, in die verschiedenen Kanäle reingehen kann auch, mit aktiver Kommunikation, Mailing, Social Media etc. pp. Sondern vielleicht, wäre jetzt zumindest ein Use Case, der mir jetzt spontan noch einfällt, personalisiertes Erlebnis auch schafft, indem man wirklich den Fan personalisiert anspricht. Was will ich damit sagen? Also zum Beispiel, ich gehe ins Stadion, dann weiß der erste FCN, ich bin da nicht alleine, sondern ich habe noch 2 Söhne vielleicht, ja, die gehen da auch mit mir hin, so da ist eine gewisse Connection da, oder vielleicht kaufe ich die Tickets auch immer noch mit für den Kumpel, der da mitgeht, und dann bekomme ich im Stadion oder kurz vorher noch einen Voucher, damit ich vielleicht auch noch ein bisschen das Catering ankurbel, das heißt, kommt dann nochmal ein 20% Gutschein auf jedes Bier oder aufs Popcorn für die Kinder, wie auch immer. Mhm. Ich komme nach Hause, bekomme nochmal per Mail eine Spielzusammenfassung, wo auch drüber steht, hey Daniel, schön, dass du dabei warst. Übrigens hier nochmal der Spieltag mit den Highlights in Fotos in einem E-Mail zusammengefasst. Schau auch gern mal auf unser Instagram-Profil und falls du noch kein Follower bist, folge noch. Und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt einfach mal random 2 rausgenommen, die mir spontan einfallen. Aber Personalisierung als Stichwort, das ist ja eigentlich das, was man irgendwann mal mit den Daten ja auch machen will. Habt ihr da schon solche Use Cases auch aufgemalt? Sind die noch sehr weit weg im Sinne von, da können wir in 5 Jahren wieder drüber sprechen? Oder habt ihr die vielleicht teilweise sogar schon umgesetzt?
Nein, das ist ja genau das Ziel am Ende. Wenn ich die Daten sammle, dann auf der einen Seite relevante Inhalte auszuspielen und dann bekommt eben niemand, der keine Kinder hat, mehr Werbung für unsere Mini-Kids-Club-Events, sondern ne, bekommt er das, was für ihn relevant ist. Und zum anderen, dass es eben personalisiert geht. Das können wir zum Teil heute schon. So, wir haben jetzt gerade was ausprobiert. Wir haben personalisierte Videos an die Personen geschickt, die etwas länger auf unser Jubiläumstrikot warten müssen. Die bekommen KI-generierte Videos von Avataren unserer Spieler mit einer personalisierten Ansprache. Das ist dann das, was wir am Ende machen können, wenn wir die Daten haben und dann auch personalisierte E-Mail-Kampagnen oder mobile Kampagnen ausspielen können. Das ist der ganze Sinn und Zweck, ne, am Ende zu verstehen, was sind die einzelnen Präferenzen eines jeden und wie kann ich den personalisiert ansprechen. Das ist die Voraussetzung und das Ziel all dessen, was wir machen, wenn wir die Daten aggregieren. Mhm. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sozusagen dann im nächsten Schritt erkennen können, derjenige ist jetzt gerade auch im Stadion angekommen, ne, und bekommt jetzt die Push-Nachricht auf sein Handy.
Genau, weil das wäre ja dann wirklich 10%.
Das ist dann die nächste Ausbaustufe.
Genau, nächste Ausbaustufe. Weil ich sag mal, in der Logik habt ihr ja zumindest verschiedene Hebel, mit denen ihr das incentivieren könnte, also dass man die App nutzt, aktiv. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit Bezahlvorgänge heute, ich bin leider jetzt kein Heavy-Stadiongänger, deswegen vielleicht auch eine blöde Frage jetzt, dass ich mit der App auch bezahlen kann, ja, also dass ich nicht damit irgendwie im 5-Euro-Schein rumfriemeln muss, wenn ich mir eine Fanta hole, sondern mit der App bezahlen muss. Also immer eingeloggt bin, die App in verschiedenen Use Cases nutzen kann, auch um vielleicht User-Generated Content damit zu produzieren. Du hast es erwähnt, Push-Notifications bekomme. Mhm. Vielleicht auch so eine Art Yield-Management zu betreiben. Ja, die letzten Heimspiele meines waren ausverkauft. Ich wäre gern nochmal gegangen, hat nicht geklappt, waren ausverkauft. Aber vielleicht gibt es andere Spiele, die nicht ausverkauft sind, dass man dann sozusagen das nochmal aktiv mit auffüllt mit Leuten über die App, auch wieder über einen Notification-Ansatz. Also da gibt es ja 3 Milliarden Use Cases, die man wahrscheinlich irgendwann die Wand malen kann, sofern man natürlich den Nutzerzugang hat. Und du hast ja eingangs erwähnt, eigentlich wollt ihr in das Smartphone rein. Das ist ja eigentlich euer Ziel, ja, weil das ist ja das Device, das der Nutzer mittlerweile, mit dem man quasi tagtäglich unterwegs ist und sogar abends einschlafen geht.
Das würde ich sagen, ist entscheidend, ja. Absolut. Also die ganzen Use Cases, die du eben skizziert hast, das ist natürlich das, was dann möglich ist, ne? Und das lässt sich aber noch fortsetzen. Also die Frage ist ja dann auch, welche Produkte entwerfe ich, ne? Also wenn ich dann irgendwann mal eine gute Datenlage habe, dann kann ich ja auch anfangen, mal über Predictive Analytics nachzudenken, ne? Und verstehe, welches Merchandising-Produkt muss ich eigentlich einkaufen und für welchen Preis verkaufen und zu welcher Jahreszeit oder Saisonzeit ausspielen etc. Wie muss ich eigentlich die nicht ausverkauften Spiele bepreisen? Muss ich irgendwann mal über eine dynamische Preisgestaltung nachdenken? Guter Punkt. Muss die aussehen etc.? Also diese Datensammlung, die wir jetzt haben, die dient erstmal dafür zu verstehen, wer sind eigentlich unsere Fans, zu lernen, weil mit jeder Transaktion, die wir nachvollziehen können, lernen wir. Es zeigt aber auch vor allen Dingen dann, wie unsere Relevanz als Fußballverein, wie viele Leute interessieren sich tatsächlich für uns, dann gegenüber unseren Sponsoren nachweisen zu können. Sponsoring wird immer stärker davon getrieben, dass man auch eine unmittelbare Performance nachweisen muss. Also zu sagen, du hast eine Bandenwerbung gehabt und das Spiel haben 800.000 Leute im Fernsehen angeguckt und das ist jetzt deine Wirkung, dein Wirkungsnachweis im Sponsoring. Das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ich muss irgendwann sagen, haben 500.000 Leute dreimal im Jahr kontaktiert und daraus haben sich für dich 15.000 neue Subscriber oder Kunden oder sonst was ergeben. Das ist die Basis, die ich nur erreichen kann, wenn ich eben eine Datenbasis aufbaue. Und das Dritte, was dann vielleicht irgendwann möglich ist, ist, dass wir vielleicht auch unser Geschäftsfeld diversifizieren. Warum sollen wir als erste FC Nürnberg nicht irgendwann Bahntickets oder Monatskarten verkaufen oder Fahrräder oder was auch immer, wenn der Preis der gleiche ist, aber der Fan weiß, wenn er das Produkt über uns kauft, finanziert er ein Stück weit seinen Lieblingsverein mit.
So. Ja, und hat auch wieder eine Identifikation im Alltag, ne? Weil ich sag mal, ein echter Klubberer, der wäre wahrscheinlich sehr stolz darauf, mit seinem Clubfahrrad irgendwie unterwegs zu sein am Wochenende. Und er muss da jetzt nicht irgendwie eine x-beliebige Fahrradmarke draufstehen haben, sondern ist halt gelabelt mit.
Er kann aber theoretisch auch irgendwann seinen Strom dann vielleicht über uns kaufen, der dann genauso viel kostet wie bei jemand anderem, aber er weiß,
er unterstützt den Verein.
Keine Ahnung, x Cent davon bekommt sein Lieblingsverein oder Versicherung, was auch immer da denkbar ist. So, und das immer mit dem, warum sollte es ein Fan tun? Aus Purpose, ne? Weil er damit, die Ausgaben hat er sowieso, aber mit den Ausgaben hilft er, seinen Verein zu unterstützen. Das geht aber nur sinnvoll, wenn ich entsprechende Datenvoraussetzungen geschaffen habe, um zu verstehen, ist es überhaupt interessant und wenn ja, in welcher Form.
Ja, super spannende Reise und Wahnsinns-Use-Cases, die ihr vor euch habt, heute schon teilweise umsetzt, aber auch in der Zukunft umsetzen wollt. Dirk, Mensch, hat wahnsinnig Spaß gemacht, dich da zu haben. Wie gesagt, der erste Fußball-Podcast, von daher auch für mich eine Premiere. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Digitalisierung und bei allen anderen Erfolgsfaktoren, die du uns heute dankenswerterweise einmal beschrieben hast. Danke fürs Dabeisein.
Vielen Dank, Daniel.